Prinzipiell ist es so, dass die allermeisten Patienten, die hier in der Charité als Patienten reinkommen, gefragt werden, ob sie für solche Projekte, wissenschaftliche Projekte, auch ihr Einverständnis abgeben. Und die allermeisten Patienten geben das auch gerne ab.
Katharina Erbeigner ist Radiologin und arbeitet an der Charité in Berlin. Und hier spricht sie von Daten. Genauer genommen von medizinischen Gesundheitsdaten. Denn die sind in der Radiologie von großer Bedeutung.
Also wenn man mit den Patienten darüber spricht, wie sie dazu stehen, sagen wirklich, ich würde sagen, 99% aller Patienten sind sogar glücklich, wenn sie mit ihren Bilddaten, die natürlich anonymisiert hier verwertet werden, also ohne Klarnamen oder irgendwelche anderen Metadaten, sind glücklich, wenn sie einem Patienten, der vielleicht dieselbe Erkrankung hat, helfen können, damit die Diagnose nicht so lange dauert.
In dieser Folge schauen wir uns an, wie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und eben solcher Bilddaten seltene Erkrankungen ausfindig gemacht werden. Wie funktioniert das Ganze? Was bedeutet der Einsatz von künstlicher Intelligenz für die Mustererkennung? Und wie können erfahrene RadiologInnen mit Hilfe von KI-Software seltene Erkrankungen schneller und vor allem präziser diagnostizieren? Und wie ist das eigentlich mit den ganzen Daten? Ich bin Linus Ullmann vom KI Campus und das ist Dr. Med KI. Heute algorithmische Befunde in der Radiologie. Ich bin auf dem Charité-Campus des Berliner Virchow-Klinikums. Genauer genommen stehe ich in der Eingangshalle der radiologischen Abteilung und schaue mich um. Viele Menschen mit weißen Kitteln kreuzen meinen Weg. Und dann kommt Katharina Erbeigner. Sie leitet das Projekt RadioEye, ein ganz schön bildlicher Name. Ich habe Fragen dabei. Wie entwickeln sich die Diagnosemöglichkeiten? Und inwiefern hilft künstliche Intelligenz wirklich dabei?
Ich habe ursprünglich in Wien studiert und war dann 2 Jahre in England und seit 2009 in der Radiologie der Charité. Ich habe wie viele meiner Kollegen auch, viel Wissenschaft gemacht und mich im Bereich Kopf-Hals spezialisiert und dann zuletzt auch zunehmend auf das Auge und die Augenhöhle. 2016 habe ich habilitiert und 2020 habe ich das Projekt RadioEye ins Leben gerufen.
Und bevor sie mir mehr von dem Projekt erzählt, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was passiert eigentlich in der Radiologie?
Also der Kern der Radiologie ist sicherlich die Diagnostik, wo man mit bestimmten Verfahren die Erkrankung identifiziert oder erkennt. Oder es ist die Situation auch oft so, dass die Erkrankung schon bekannt ist und man möchte die Ausbreitung, das Stadium der Erkrankung bildlich darstellen. Da gibt es verschiedene technische Verfahren, da gibt es Röntgen, Computertomographie, Magnetresonanztomographie oder auch Ultraschall. Und dann gibt es noch das Feld der interventionellen Radiologie, wo man minimal invasiv die Möglichkeit hat, die Erkrankung nicht nur zu diagnostizieren, sondern eben auch gleichzeitig zu behandeln.
Minimal invasiv bedeutet hierbei, dass medizinische Eingriffe mit minimaler Störung des Körpergewebes erfolgen. Das ist dann wiederum mit geringeren postoperativen Schmerzen, kürzeren Erholungszeiten und mit weniger Komplikationen während der OP verbunden.
Also der Ablauf ist so, dass die Patientin oder der Patient zu seinem Arzt oder seiner Ärztin geht. Das kann jetzt ein Hausarzt sein, das kann ein Facharzt sein, mit einem bestimmten Problem. Meistens ist das ein Symptom. Und wenn der Arzt oder die Ärztin das Gefühl hat, der Radiologe kann das jetzt beantworten, gibt es eine Überweisung, wo eine Frage definiert wird. Also meistens ist das Frage nach Ursache der Symptomatik. Und der Patient kommt dann mit dieser Überweisung zu uns und wir überlegen uns dann, welche diagnostische Methode die richtige ist und wie wir diese Frage am besten beantworten können.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich durchschaue die ganzen Abläufe und Prozesse in Krankenhäusern oftmals nicht. PatientInnengespräche, Aufklärungen, CTs, MRTs. Um die Prozessschritte und Abläufe hier genauer zu verstehen, treffe ich mich mit Liel Grumberg. Sie ist Assistenzärztin in der Radiologie und nimmt mich heute mit zu einem Patienten.
Heute stellt sich bei uns ein 65-jähriger Patient in der Klinik für Radiologie vor. Der Patient leidet seit circa 2 Monaten an linksseitigen Kopfschmerzen und kommt jetzt mit einer Überweisung vom Hausarzt. Wir werden bei den Patienten jetzt im Folgenden ein MRT des Kopfes durchführen. Vorab werde ich den Patienten über die Risiken des MRTs aufklären und einen venösen Zugang für das Kontrastmittel legen. So, hatten Sie schon mal ein MRT?
Nein, noch nicht.
Okay, ich erkläre Ihnen kurz die Risiken.
Nachdem der Patient aufgeklärt wurde, gehen wir zusammen zum MRT. Solche MRT-Geräte kennt ihr bestimmt. Diese großen, weißen Kästen, in die man hineingeschoben wird. Das passiert jetzt auch. Das MRT-Gerät wird gestartet und wir sitzen in einem Nebenraum und schauen auf den PC. Nach und nach entsteht ein MRT-Scan des Schädels. Das ist so ein schwarz-weißes Bild, was nun auf dem Bildschirm entsteht. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an.
Man sieht tatsächlich eine Raumforderung in seiner linken Augenhöhle.
Gut, ihr seht das jetzt natürlich nicht, deswegen beschreibe ich es kurz. In der Augenhöhle zu sehen ist so ein weiß-grauer Fleck, eine sogenannte Raumforderung. Also ein Volumen, das da eigentlich nicht hingehört.
Kann man hier gut erkennen. Im MRT haben wir immer verschiedene Sequenzen zur Hand. Einmal ohne Kontrastmittel und dann auch mit Kontrastmittel. Und hier auf dieser Bildschirmseite sieht man auch ganz deutlich diese Raumforderung. Und ja, ein guter radiologischer Befund würde jetzt sagen, was ist das für eine Raumforderung? Würde sich da auch versuchen festzulegen und nicht nur die Raumforderung beschreiben. Ne? Und das kann ganz schön schwer sein, wenn man jetzt auch nicht so oft vielleicht mit der Augenhöhle zu tun hat. Und das sind ja auch Gott sei Dank eher seltene oder atypische Krankheitsbilder, so eine Raumforderung in der Orbita. Also ein, wie soll ich sagen, suboptimaler Befund würde jetzt tatsächlich diese Raumforderung beschreiben und eine ganze Reihe von Differentialdiagnosen auflisten. Und wir haben jetzt RadioEye und mit einem Klick kann ich sozusagen in der Datenbank hier suchen. Also ich brauche hier nur einmal raufklicken und kriege dann eine ganze Menge an ähnlichen Bildern angezeigt und kann mich dann hier so ein bisschen durchklicken und gucken, sieht das hier bei diesem Patienten so aus, wie in dieser Datenbank. Und ich sehe jetzt hier auch einen Patienten mit einer Raumforderung hinter dem Augapfel. In dem Fall ist es ein kavernöses Hämangiom oder so eine venöse Malformation. Sagt auch, ein hoher Match ist hier gegeben. Also diese Bilder sind sehr ähnlich zu denen, die RadioEye für uns jetzt gefunden hat.
Und dann erzählt sie mir, wie frustrierend und langwierig es sein kann, wenn eine seltene Erkrankung nicht direkt diagnostiziert werden kann.
Ich erinnere mich an eine Patientin, die, weiß nicht, 11 MRTs hatte, bis dann endlich auch eine Biopsie gemacht werden konnte am Sehnerven, was auch sehr, sehr schwierig ist, kann man sich vorstellen. Das möchte man auch nicht gleich machen. Und dass am anderen Ende der Welt ein Patient mit genau dem gleichen Problem da ist und weil es jetzt eben RadioEye gibt und weil bei dieser Patientin schon eine histologische Sicherung vorliegt, davon schon profitiert und die Diagnose jetzt nicht 2 Jahre dauert, sondern dass der eben schneller zu seiner Diagnose kommt. Das ist so die Vision am Ende.
Im MRT-Vorraum treffe ich nochmal Liel Grumberg und frage sie die Frage, die oft in diesem Kontext gestellt wird. Ersetzt künstliche Intelligenz dann irgendwann die Radiologinnen?
Man sollte einem System wie der KI natürlich nie blind vertrauen, sondern es als zusätzliche Unterstützung sehen. Durch die KI wird der Arzt entlastet, kommt schneller zur richtigen Diagnose und hat somit auch mehr Zeit, sich effizient um seinen Patienten zu kümmern.
Dass PatientInnenzahlen seit Jahren stetig steigen, das hört man ja immer wieder. Daher will ich noch mal wissen, wie die Digitalisierung die Arbeitsabläufe in der Radiologie optimieren kann.
Ja, also die Herausforderung der Radiologie ist ja sicherlich die, dass die Untersuchungszahlen immer mehr werden. Das heißt, wir müssen mit immer mehr Untersuchungen rechnen und auch in der gleichen Zeit immer mehr Untersuchungen befunden. Die erste, würde ich sagen, Revolution gab es so vor 10, 15 Jahren, wo das PACS in die Welt der Radiologie gekommen ist. Also PACS heißt Picture Archiving and Communication System. Das heißt, die Radiologen haben angefangen, alles am Computer zu befunden. Und nicht wie früher, wo man tatsächlich die Bilder ausgedruckt hat und dann an so Leuchtkästen aufgehängt hat, dann hat man einen schriftlichen Befund gemacht.
Hat sich also ganz schön was verändert die letzten Jahre. Ich möchte nun mit jemandem sprechen, der die unterschiedlichen Phasen der Radiologie innerhalb der letzten 30 bis 40 Jahren erlebt hat und treffe mich mit Bernd Hamm.
Ich bin Leiter der Klinischen Radiologie an der Charité seit 1994.
Wo sieht er die Herausforderungen in der Radiologie heute und wie steht er zum Thema künstliche Intelligenz?
Es gibt natürlich mehrere Herausforderungen, gerade für die Ärztinnen und Ärzte. Das eine ist natürlich der rasante Zuwachs des Wissens. Das Wissen verdoppelt sich innerhalb von kürzester Zeit und so viele Bücher kann man gar nicht im Kopf haben. Insofern ist die Digitalisierung ein echtes Hilfswerk. Früher hat man vielleicht ein bisschen Angst gehabt vor künstlicher Intelligenz. Inzwischen registrieren wir, dass wir künstliche Intelligenz brauchen als Unterstützung. Denn, wie gesagt, das Wissen explodiert.
Da sollen uns jetzt also Daten und Algorithmen dabei helfen, die ganze Wissensflut in den Griff zu kriegen. Ich frage mich, was für Daten braucht so ein Algorithmus eigentlich und wie unterscheiden sich diese voneinander? Um Antworten auf die Fragen zu bekommen, treffe ich mich mit Laura Moritz, Business Lead bei RadioEye.
In der Radiologie beschäftigen wir uns größtenteils mit unstrukturierten Daten. Man unterscheidet generell zwischen strukturierten und unstrukturierten Daten. Strukturierte Daten liegen in standardisierten Format vor und Rechenoperationen sind leicht darauf anwendbar. Als Beispiel sehen wir hier Patientenstammdaten, wie zum Beispiel das Alter, die in einer Tabelle gespeichert werden. Unstrukturierte Daten dagegen können von herkömmlichen Algorithmen sehr schwer ausgewertet werden, da es sich hier beispielsweise um dreidimensionale Bilder von einem MRT handeln kann. Studien zeigen, dass 80% der Daten als unstrukturierte Daten vorliegen und sogar 90% davon im Kontext zu medizinischen Bildern stehen. Für die Analyse von unstrukturierten Daten und die Auswertung von Bildern hat Computer Vision in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Computer Vision ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz und nutzt künstliche neuronale Netze, also sehr komplexe, vielschichtige Algorithmen, die der Funktionsweise des menschlichen Gehirns nachempfunden sind, um sich selbst beizubringen, Bilder zu verstehen.
Okay, jetzt wird's spannend. Selbstlernende Algorithmen können also in viel kürzerer Zeit komplexe Sachverhalte verarbeiten, als der Mensch an einzelnen Anweisungen vorschreiben kann. Der Algorithmus lernt quasi von selbst, lernt Vergleiche zu ziehen und kann somit bei der Bilderkennung Daten miteinander in Verbindung setzen. Der Algorithmus findet selbst Regeln. Die Daten jedoch gibt nach wie vor der Mensch vor.
Daten sind aber nicht gleich Daten. Zum Beispiel kann es sein, dass manche Krankheitsbilder deutlich seltener auftreten als andere. Was für Konsequenzen das für die diagnostische Bilderkennung mit KI hat, erzählt uns Lorenz Rumberger.
Die Datensätze, die wir beobachten, spiegeln nicht die Gesamtbevölkerung oder die Grundgesamtheit wider. Ein Beispiel dafür ist die Charité, wo wir mehr seltene und mehr schwere Erkrankungen beobachten können, weil andere Krankenhäuser ihre Patienten der Charité überweisen, die solche Erkrankungen haben. Das führt zwar zu einer statistischen Verzerrung der Daten, aber für uns ist es ein Vorteil, da wir von den seltenen Erkrankungen mehr Beobachtungen haben als die meisten anderen Krankenhäuser.
Also wir sind ja darauf angewiesen, dass wir möglichst viele Bilddaten für das Projekt bekommen, damit die Bildsuche wirklich gut funktioniert. Man kann das sich so vorstellen, umso mehr Bilddaten man hat, umso besser funktioniert das. Die Charité hat einen Haufen Daten, da sind wir sehr glücklich. Aber natürlich wollen wir auch Bilddaten aus anderen Zentren akquirieren, damit diese Bildsuche dann natürlich überall funktionieren kann und nicht nur in der Charité funktioniert. Jetzt sind wir gerade dabei, Bilddaten eben aus anderen europäischen Ländern einzusammeln, Asien und den USA.
Uns zugute kommt, dass es schon seit langen Jahren einen offenen Standard gibt, wie diese Daten gespeichert werden und welche Metadaten enthalten sind. Das ist der sogenannte DICOM-Standard und der wird eigentlich überall verwendet, sodass wir die Daten bekommen und dann sofort damit arbeiten können.
Und dann erzählt Lorenz noch, wie das neuronale Netz bei RadioEye mit Vektorräumen arbeitet.
Die Funktion, die wir annähern wollen, die kriegt als Input diese radiologischen Bilddaten und produziert als Output einen Vektorraum. Also ich werfe sozusagen Bilder rein und bekomme für jedes Bild einen Vektor raus. Und dieser Vektorraum, der soll so strukturiert sein, dass Bilder, die ähnliche Pathologien zeigen, nah beieinander sind, während Bilder, die unterschiedliche Pathologien zeigen, im Vektorraum weit voneinander entfernt sein sollen. Wenn wir das neuronale Netz dann trainieren, dann lernt es diese Funktion anzunähern, die diese radiologischen Bilddaten auf diesen Vektoren abbildet. Und wir können das dann für die Bildsuche verwenden, weil dort die ähnlichen Pathologien oder die Bilder der ähnlichen Pathologien Cluster bilden. Und wir sozusagen dann einfach nur für Bilder, die neu reinkommen, zeigen können, das sind die Bilder, die jetzt sehr nah dran sind in diesem Vektorraum und das unserem Nutzer zeigen können.
Lorenz zeigt uns eine Animation, die die Funktionsweise der KI verdeutlichen soll. In dieser Animation sehen wir viele bunte Punkte, die scheinbar ungeordnet umherschwirren. Das sind die unterschiedlichen Krankheitsbilder. Wenn man die Animation weiter abspielt, fangen die bunten Punkte an, sich gegenseitig zuzuordnen. Das heißt, die blauen Punkte kommen zu den anderen blauen Punkten, die roten zu den roten.
Während ich mit Lorenz rede, sitzt Simon Stemplinger neben uns. Er ist Software Development Advisor bei RadioEye und von ihm möchte ich die Unterschiede zwischen Medizinprodukten und herkömmlichen Produkten wissen. Ihr müsst wissen, Medizinprodukte unterliegen nämlich der sogenannten Medical Device Regulation und müssen spezielle und sehr strenge Kriterien erfüllen, um zugelassen zu werden.
Der Hauptunterschied von der Softwareentwicklung im medizinischen Bereich zu anderen Branchen ist schlicht und einfach das höhere Maß an Sorgfalt und Gründlichkeit, das man hier zutage legen muss. Der Grund sollte offensichtlich sein, es geht hier direkt um Applikationen, die die Behandlung von Patienten beeinflussen und damit einen direkten Einfluss auf das Wohl von Menschen haben kann.
Hinter solchen Applikationen steckt ein ganzes Team, das habe ich gemerkt. Und arbeitslos wird in der Radiologie wohl so schnell auch keiner. Diagnoseprozesse können schneller und präziser ablaufen, das schafft Luft. Trotzdem braucht es immer am Ende auch die menschliche Instanz, welche die Entscheidungen trifft. Das Thema Datengewinnung bzw. Datensicherheit ist gerade in Deutschland nach wie vor ein herausforderndes Thema, ebenso wie das der digitalen Diskriminierung. Was das bedeutet, könnt ihr euch in einer früheren Folge von Dr. mit KI anhören. Da sprechen wir nämlich mit Vince Madai über die Frage, wie bestimmte gesellschaftliche Gruppen von Algorithmen schwächer abgebildet werden als andere. Das führt dann wiederum zu Ungerechtigkeiten bei Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. Bemerkenswert finde ich, und das habe ich heute immer wieder festgestellt, wie stark der Innovationswille trotz oder vielleicht genau wegen der hohen Arbeitsbelastung ist. Die Radiologie erfindet sich immer noch ständig neu. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und wenn ihr gespannt darauf seid, was es sonst noch für Anwendungen im Gesundheitssektor gibt, dann hört in der nächsten Folge wieder rein. Da sind wir nämlich bei einer Firma, die mithilfe von KI bei älteren Menschen Sturzwahrscheinlichkeiten ausrechnet, um gezielt Präventionsmaßnahmen vorzuschlagen. KI für die SeniorInnen und die Pflege quasi. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis bald.